Es war lange Zeit das größte Radioteleskop der Welt und das größte bewegliche Radioteleskop der Welt befindet sich in der Eifel, in der Nähe von Effelsberg. Und stellt euch mal vor, der Durchmesser dieses Radioteleskops 100 Meter, die Länge eines Fußballfeldes. Was kann man mit so einem Ding machen? Damit kann man die Signale ferner Sterne aufnehmen. Ein hochempfindliches Gerät. Und dann kann man ferne Galaxien und Planeten oder Galaxiensysteme kann man dann untersuchen und feststellen, wie weit die weg sind und wie heiß die Sterne sind und so weiter und so fort. Ein riesiger Empfangsapparat, um ferne Signale aufzufassen. Wenn wir auf Gott hören wollen, brauchen wir kein Radioteleskop, sondern da reicht eine Bibel. Die Bibel ist sozusagen ein Empfangsapparat. Geoffenbarte Wahrheit Gottes. Und es kommt darauf an, dass wir, wie beim Radioteleskop, dass wir es auf die richtige Richtung einstellen, auf die richtige Frequenz einstellen. Wir müssen also hörbereit sein, um die Signale zu empfangen. Beim Wort Gottes ist es auch so, wir müssen auf die richtige Einstellung unseres Herzens achten, damit wir die Botschaft, die Gott uns sagen will, vermitteln, verstehen können. Unser heutiger Text steht in 5. Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 10. Und es geht um das Hören auf Gottes Wort und es geht darum, was daraus folgt. Und ich fange mal mit dem ersten Vers an. Erst 5. Mose 4, Vers 1. Und ihr seht, da sind einige Verse oder einige Begriffe etwas größer und rot hervorgehoben. Und nun, Israel, höre auf die Ordnungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott, euer Väter, euch gibt. Das hat Mose gesagt. Und Mose sagt das am Ende einer fast 40-jährigen Wüstenwanderung. Da gab es also eine Menge Geschichte zwischen dem Auszug aus Ägypten, dann war der Bundesschluss am Sinai und dann war die Sache mit den Kundschaftern und die unendliche Reise durch die Wüste. Und am Ende von 40 Jahren fasst Mose nochmal das ganze Geschehen zusammen. Er rekapituliert, wiederholt es nochmal. Und dann ist es wie ein Vermächtnis von ihm. Also er hat ja nicht mehr lange zu leben. Er soll auch nicht rübergehen in das gelobte Land, sondern er soll es nur von Ferne sehen. Und jetzt wie so ein Abschiedsvermächtnis gibt er nochmal die wichtigen Dinge dem Volk Israel mit. Israel, höre. Also das erste Mal ist, das Volk Gottes sollte hören. Es sollte sozusagen die Antenne, das Radioteleskop oder die innere Antenne einstellen auf die richtige Frequenz. Höre auf die Ordnungen, auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre. Nun muss man wissen, im Alten Testament für das Wort Gottes wurden auch andere Begriffe gebraucht, wie zum Beispiel das Gesetz des Herrn oder eben auch die Rechtsbestimmungen, die Ordnungen, die Worte Gottes. Alles das meint immer dasselbe, nämlich das, was Gott uns offenbart hat. Damals war es in den 5 Büchern Mose und diese Dinge waren also aufgeschrieben und sollten gehört werden. Israel war also ein Volk von Hörern. So ähnlich, wenn der Professor in die Vorlesung kommt, dann sitzen da ganz viele Leute, die wollen was hören. Aber die sollen das nicht nur hören, sondern sie sollen daraus etwas entnehmen und ihr Verhalten ändern. Und Israel sollte auch eine Gemeinschaft von hörenden Menschen sein, die auf diese Worte, die sie von Gott hören, antworten. Und liebe Geschwister, heute ist das auch so. Die Gemeinde Jesu ist eine hörende Gemeinde. Eine lernende Gemeinde. Und zwar lebenslang. Wir sind ja Jünger und Jünger heißt Schüler. Und ein Schüler bei Gott wird nie fertig. Er wird immer in der Schule des Herrn Jesus bleiben. Und eine Gemeinde ist immer eine hörende Gemeinde. Deswegen brauchen wir Verkündigung, wir brauchen Unterricht, wir brauchen Bibelschulen und Bibelcamps und wir brauchen Bibelstunden und Kinderstunden und so weiter. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben auch die Predigt oder die Vermittlung des Wortes Gottes. Das alles macht die Gemeinde aus. Ein Großteil dessen, was wir in der Gemeinde machen, ist hören und lehren. Und ich wünsche euch, dass ihr auch solche Leute habt, die aus euren Reihen hereinfinden und hineinfinden, dass sie zum Lehrdienst befähigt sind und andere auch weiterbringen können, so wie das damals Mose tat. So brauchen wir es auch in der heutigen Gemeinde. Wir brauchen viele Leute, die auch in der Lage sind, andere zu lehren, zu unterweisen, ob es die Kinder sind, ob es die Frauen sind, die Senioren oder auch heute Morgen hier im Gottesdienst. Also die Gemeinde Jesu ist eine lehrende Gemeinde und eine hörende Gemeinde. Und jetzt lesen wir nochmal den ganzen Bibeltext. Den Vers 1 hatte ich schon vorgelesen, machen wir bei Vers 2 weiter. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Vers 3. Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal Peor getan hat, denn jeden, der dem Baal Peor nachgelaufen ist, den hat der Herr dein Gott aus deiner Mitte vernichtet. Ihr aber, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhinget, seid bis heute alle am Leben. Vers 5. Siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt, inmitten dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Blättern wir einmal um und kommen zum Vers 6. So bewahrt und tut sie. Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären, wie der Herr unser Gott in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Und Vers 9. Nur nimm dich in Acht und achte sehr auf deine Seele, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden alle Tage deines Lebens. Und tue sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. Doppelpunkt, Vers 10. An dem Tag, an dem du vor dem Herrn, deinem Gott, am Horeb standest, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse, die sie lernen sollen, um mich zu fürchten, alle die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben, und die sie ihre Kinder lehren sollen. Soweit also der Bibeltext. Und ihr merkt schon, es geht um das Hören. Es geht um das Hören auf Gottes Wort. Aber es gibt drei Teilaspekte, die mit diesem Hören verbunden sind. Das Hören ist nämlich kein Selbstzweck, sondern es soll etwas auslösen. Der erste Punkt ist der in Vers 2 bis 4 herausgehoben wird: Gottes Wort hören und bewahren. Weil es kann auch sein, dass uns das, was uns gegeben ist, dass wir das verändern wollen. Deswegen bewahren, also unverfälscht lassen. Dann die Verse 5 bis 8, Gottes Wort hören und vorleben. Leben und vorleben. Eltern sollen ja auch ihren Kindern etwas vorleben. Und wir sollen auch Nichtchristen etwas vorleben, was aus dem Wort Gottes herauskommt. Und der dritte Punkt ist, Gottes Wort hören und Gottes Wort weitergeben. Da merken wir, das geht um die nächste Generation. Verse 9 bis 10. Fangen wir also mit dem ersten Abschnitt an, Verse 2 bis 4. Gottes Wort hören und bewahren. Und Untertitel ist, nichts hinzufügen, nichts davon tun. Unverändert lassen, bewahren. Schauen wir nochmal in den Vers 2 hinein. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und nichts wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Wieder das, was wichtig ist, ist rot und auch etwas größer, von der Schriftgröße, nichts hinzufügen, nichts wegnehmen. In Paris, im Louvre, hängt das berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci, die Mona Lisa. Aber niemand käme auf die Idee, das Gemälde des großen Meisters zu verändern, zu verbessern, zum Beispiel noch ein paar Pinselstriche hinzuzufügen oder ein paar Details wegzuradieren. Das würde man nicht machen. Das wäre eine sogenannte Verschlimmbesserung. Also gibt ja viele Leute, die verschlimmbessern, also sie wollen es besser machen, aber letztlich machen sie es nur schlimmer. Das würde auch respektlos sein dem großen Meister gegenüber. Keiner würde sowas machen. Anderes Beispiel. Schaltkreis. Das ist jetzt, ihr müsst das nicht verstehen, das ist ein elektrischer Schaltkreis. Und stellt euch mal vor, dieser Schaltkreis würde einen Herzschrittmacher steuern. Was sieht man da? Da sieht man also Knotenpunkte und dann diese Rechtecke, das sind Widerstände und dann diese zwei senkrechten Parallelstriche, das sind Kondensatoren und dann gibt es noch Transistoren. So. Und dieser Schaltkreis funktioniert. Und niemand käme jetzt auf die Idee und würde sagen, also pass mal auf, ich füge etwas hinzu, ein kleiner Widerstand. Was würde passieren? Der Schaltkreis würde nicht mehr funktionieren. Das ist also Unsinn, diesen schon funktionierenden Schaltkreis von Laienhand zu verbessern wollen. Oder wir sagen, wir entfernen einen Widerstand, der ist überflüssig, dann sparen wir was ein, dann wird der Schaltkreis billiger, aber er würde nicht mehr funktionieren. Also das ist natürlich sehr krass, diese Beispiele, kein Mensch würde das tun. Das wäre Unsinn. Aber wenn es um die Bibel geht, zu allen Zeiten waren Menschen versucht, das Wort Gottes zu verändern. Egal, ob das bewusst geschehen ist, in böser Absicht oder in fragwürdiger Absicht oder unbewusst. Manche Leute ändern den Sinn der Schrift ab, weil sie ihnen zu unbequem ist. Dann wird was durchgestrichen. Ihr seht da, ich habe da mal mit roter Schrift, mit einem roten Strich was durchgestrichen, das soll nur so beispielhaft sein. Anderen Leuten geht die Schrift nicht weit genug. Sie fügen etwas hinzu. Sie erweitern das biblische Wort. Ich will mal ein Beispiel sagen, das hoffentlich relativ weit weg ist von uns hier in unseren Gemeindekreisen. Die römisch-katholische Kirche hat ja neben dem Bibelwort auch die sogenannte Überlieferung der altkirchlichen Tradition. Und damit ist verbunden die sogenannte Unfehlbarkeit des Lehramtes der Kirche. Das ist unbiblisch. Es ist auch völlig daneben, aber es wird gelehrt. Und dann behauptet man zum Beispiel die Lehre von der unbefleckten Empfängnis von Maria oder auch die Himmelfahrt von Maria. All das steht nicht in der Bibel, das ist alles eine Hinzufügung. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote eures Gottes haltet. Wenn wir am Wort Gottes etwas ändern, egal ob es in guter oder schlechter Absicht ist, egal ob wir hinzufügen oder schlecht etwas hinwegnehmen, führt es dazu, dass wir nicht mehr unter dem Willen Gottes sind, dass wir nicht mehr in der Spur laufen, in der Gott uns haben möchte. Und das würde unseren Glauben beschädigen. Wir haben also nicht das Recht, die Schrift zu verändern, zu verbessern. Aber zu allen Zeiten waren Menschen in der Gefahr, auch Gläubige in der Gefahr, hinzuzufügen oder etwas hinwegzunehmen. Wir sollen also nicht von der einen Seite vom Pferd fallen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Früher, als junger Mensch, hab ich gerne gesegelt und manchmal sind wir dann auch nachts gesegelt. Und ich meine, das war dann so ein Hafenleuchtfeuer, wenn man darauf zusegelte, dann gab es einen Leitsektor, der war weiß. Und in dem musste man bleiben, dieser Leitsektor. Dann gab es aber links und rechts einen Warnsektor. Links und rechts einen Warnsektor. Warnsektor, Leitsektor, Warnsektor. Und das Beispiel ist jetzt etwa so, als Christen müssen wir immer im Leitsektor bleiben. Wir dürfen nicht links, nicht rechts von der Schrift abweichen. Es gibt zwei Gefahren, die wir als Christen in der christlichen Gemeinde, der christlichen Kirchengeschichte, die es gibt. Das eine Problem ist die Gesetzlichkeit. Dann geht manchen Christen die Bibel nicht weit genug. Dann fügt man Dinge hinzu. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn ich es hier stehen würde, würde ich sagen, ein Christ darf nicht ins Kino gehen. Das ist unbiblisch. Dann würde ich etwas zur Schrift hinzufügen. Ich sage nichts dagegen, also es gibt Filme, die sollte man sich nicht angucken. Aber es gibt vielleicht auch gute Filme. Ein Christ darf nicht einen Fernseher haben. Das alles wäre gesetzlich. zu sagen, das ist verboten. Oder in englischen Kreisen oder englischsprachigen Kreisen, ein Christ darf keinen Alkohol trinken. Auch das wäre eine Hinzufügung zur Bibel. Frauen müssen in der Gemeinde Röcke tragen. Das wäre eine Hinzufügung, dass sich eine Frau ansprechend kleidet, nicht aufreizend kleidet, ist eine ganz andere Frage. Aber zu lehren und sagen, das muss so sein und für alle gilt das, das wäre also eine Hinzufügung zur Bibel und das würde den Gläubigen Schaden zufügen. Wir würden nicht mehr gesund im Glauben sein. Aber die andere Gefahr ist die des Liberalismus. Und das ist vielleicht die größere Gefahr in unseren Kreisen, dass wir etwas für ungültig erklären, was die Bibel aber deutlich sagt. Zum Beispiel können wir sagen, die Aussagen der Bibel zur Sexualität, zur Ehe, zur Ehescheidung waren kulturell bedingt, die gelten heute nicht mehr. Das wäre etwas hinwegzutun, weil die Bibel das schon deutlich macht, es gibt Maßstäbe, die sind zeitlos, die sind grundsätzlich gültig, unabhängig von jeder Kultur. Und wenn jemand so etwas behauptet, dann hätte er etwas hinzugefügt. Also, wenn man sagen würde, Scheidung ist für Christen kein Problem. Das ist nun mal so. Natürlich gibt es solche Störfälle in der Gemeinde, aber zu sagen, das ist, die Bibel hat nichts dagegen oder in Gottes Augen ist das alles in Ordnung, das wäre eine Entschärfung des biblischen Wortes. Manche sagen auch, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern sie enthält Gottes Wort. Auch das wäre eine Verwässerung der Schrift, wenn man sagen würde, bestimmte Stellen, die sind wirklich autoritativ gültig und andere eben nicht, weil die Bibel ja nicht Gottes Wort ist, sondern Gottes Wort enthält. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Also es gibt also die Gefahr in der Gemeinde, etwas hinzuzufügen oder etwas hinwegzunehmen. Beides ist schädlich. Und vor beidem warnt uns die Bibel, damit wir nämlich die Gebote unseres Gottes halten. Und die sind notwendig für ein gesundes Glaubensleben. Ein Christ soll zu jedem guten Werke geschickt sein und dazu braucht er Gottes Wort unverfälscht, klar und rein, nichts hinzugefügt, nichts hinweggenommen. Vers 3, eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal Peor getan hat, denn jeden, dem Baal Peor nachgelaufen ist, den hat der Herr vernichtet, vertilgt, alle anderen sind aber am Leben geblieben. Der Baal Peor, das ist also eine Begebenheit, die steht im 4. Mosebuch, die ist zeitlich gesehen nur wenige Wochen vorher geschehen. Und das ist, das Volk Israel hat sich verleiten lassen zum Götzendienst, zur sittlichen Verfehlung, auch mit anderen Völkern, mit den Moabitern. Und hier wird also gesagt, wer also dem Wort Gottes ungehorsam ist, das hat Folgen. Und deswegen dürfen wir vom Wort Gottes nichts wegnehmen, nichts hinzutun, nichts aufweichen und auch nichts verschärfen, damit wir nicht irgendwie selber Schaden erleiden. Also dem Volk Israel ist es passiert, die sind nämlich abgebogen vom Weg und diese Entgleisung haben ihnen Schaden zugefügt. Das war also der erste Punkt, Gottes Wort bewahren. Der zweite Punkt, die Verse 5 bis 8, Gottes Wort hören und vorleben. Darunter habe ich mal geschrieben, ein Zeugnis für Nichtchristen sein. Ihr werdet merken, dass das in diesem Text durchaus die Botschaft ist. Vers 5, siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr mein Gott mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt. Also Mose hat dem Volk Gottes Wort gegeben, das waren die Ordnungen und Rechtsbestimmungen, die fünf Bücher Mose. Die hat Mose sich nicht ausgedacht, sondern die hat er bekommen von Gott und er war beauftragt, sie so weiterzugeben, wie er sie bekommen hat. So wie der Herr mein Gott mir geboten hat. Unverfälscht, klares biblisches Wort weitergegeben. Aber warum? Warum hat Mose das gelehrt? Warum war Mose beauftragt, das zu predigen? Damit ihr danach handelt inmitten dem Land, in das ihr kommt. Der Ruf Israels in den Bund mit Gott war damals ohne irgendeine Bedingung. Genauso war die Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens ohne Bedingung. Aber die Segnungen der Gemeinschaft mit Gott, die Bundesgemeinschaft mit Gott, die Segnungen der Verheißungen, das gelobte Land, die waren an Bedingungen geknüpft, und zwar an den Gehorsam gegenüber dem Alten Testament, also gegenüber dem Wort Gottes. Und liebe Geschwister, das ist heute genauso. Also, ich werde gerettet von meinen Sünden durch den Glauben an Jesus Christus ohne Bedingungen. Aber die Segnungen eines erfüllten Glaubenslebens sind auch an Bedingungen geknüpft. Auch uns Christen ist sozusagen ein Land gegeben im Neuen Testament, ein Land. Also ein, wir sagen ja, wenn du Jesus hast, dann hast du ein erfülltes Leben. Gibt viele Probleme, aber eins bleibt, wer Jesus hat, hat das Leben. Der hat ein neues, erfülltes Leben, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber ein Christ, der sich von Gottes Ordnungen entfernt, muss sich ja doch nicht wundern, wenn er diese Segnung nicht empfängt. Dann kann es ihm passieren, dass das Glaubensleben fruchtlos ist, dass man von Gott nicht gebraucht wird, dass man keinen Sieg hat über die Sünden, die einen vielleicht plagen. Es ist eben nicht egal, wie wir als Christen leben. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter, Vers 6. Also tut sie und lebt die Ordnungen Gottes, die Gebote Gottes, lebt sie in dem Land, in dem ihr dann sein werdet. Das heißt auch als Christen, lasst uns nach Jesu Maßstab leben, nach seinen Worten. Es gibt auch für die Gemeinde und für den Christen gibt es Orientierung. Es gibt Gebote, die Jesus uns gegeben hat. Und jetzt Vers 6. So bewahrt und tut sie. Was bewahren wir? Gottes Wort. Was tun wir? Gottes Wort. Und dann kommt es eine Begründung. Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die alle diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Es ist ja so, das Land, in das Gott sein Volk gebracht hat, war ja nicht irgendwie eine Insel der Glückseligkeit, fernab von allen Kulturen, also irgendwo in der Südsee oder ja, wo man ganz unter sich allein ist, sondern Israel war in eine Gesellschaft oder eine Umgebung gestellt, wo es lauter fremde heidnische Völker gab. Und heute ist auch so. Wir sind zwar nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Jesus hat uns nicht aus dieser Welt herausgenommen. Wir sind also Teil der Welt, wie damals auch Israel sozusagen inmitten von Völkern war, die drumherum waren. Und die haben natürlich das gesehen und beobachtet, was dieses große Volk getan hat. Und die Völker damals sollten an Israel sehen, welch ein Segen es ist, in Gottes Wort zu leben, in Gottes Wegen zu leben. Mit anderen Worten, Israel sollte ein sichtbares Zeugnis für die umliegenden Völker sein, für die heidnischen Völker sein, die den Herrn nicht kannten. Und dadurch sozusagen ein Magnet, ein Anziehungspunkt, eine Werbung sozusagen für den Gott Israels. Also es ist nicht egal, wie wir leben, denn in dem Maß, wie wir in den Ordnungen Gottes leben, wir tun Gottes Wort, wir bewahren es, wir leben es vor, und in dem Maß können wir auch anderen Menschen ein Wegweiser sein. Also unser Umgang mit Worten, wie gebrauchen Christen ihre Worte? Schimpfen sie, fluchen sie, lästern sie, machen sie zotige Witze? Machen sie hoffentlich nicht. Und dann merkt man plötzlich, andere beobachten uns und merken, da ist etwas anders an uns. Unser Umgang mit der Ehrlichkeit, mit der Zuverlässigkeit oder wie wir eine christliche Ehe leben oder wie Christen als junge Menschen leben, wie sie bestimmte Dinge meiden, weil sie sagen, das, was Jesus sagt, ist mir wichtiger als das, was alle machen. Und das kann also ein Zeugnis sein für andere, die das sehen und fragend werden. Und so können wir etwas vorleben, so wie damals Israel in den Augen der Völker etwas vorleben sollte. Und dann sollten die Völker sagen, Mann, was ist das für ein Gott, der ein Volk hat, die so orientiert sind, die so leben. Ein weises, verständiges Volk ist diese große Nation. Und wenn uns das heute gelingt, das wäre schön. Negativ, wenn Christen nicht das leben, was sie sein sollten, dann sind wir ein schlechtes Beispiel für die Nichtglaubenden und dann wird Gott verunehrt. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn nichts passiert, wenn also niemand fragend wird und niemand zum Glauben kommt. Israel sollte also in den Augen der Völker sollte ein lebendiges Beispiel für den lebendigen Gott sein. Und dann Vers 7, denn wo gibt es eine so große Nation, die die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine so große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Also, in der damaligen Zeit, die Götter der antiken Völker und alle Völker hatten Götter, die waren damals noch etwas konkreter zum Anfassen, heute sehen die Götter etwas anders aus, aber die Götter der damaligen Zeit, die waren natürlich eingeführt und bekannt, aber sie waren entfernt von den Menschen, sie waren unzugänglich. Die Götter waren beschäftigt mit ihren eigenen Angelegenheiten, sodass sie kaum Notiz von denjenigen nahmen, die sie verehrten. Es sei denn, die Götter benötigten die Menschen, aber ansonsten waren die Götter von den Menschen entfernt, sie waren mit sich selber beschäftigt. Ganz anders der Gott Israels, dieser Gott war nahe den Menschen, die ihn kannten, die er auserwählt hatte. Das heißt, obwohl Gott einerseits jenseitig ist, ist er auch wieder diesseitig. Also der Theologe würde sagen, Gott ist transzendent und immanent. Das könnt ihr gleich wieder vergessen. Also die Antwort Gottes auf den Gehorsam seines Volkes war, dass er ihnen nahe war, in ihrer Mitte war. Übrigens später im Buch Hesekiel lesen wir dann, aufgrund des fortgesetzten Ungehorsams des Volkes gegen Gott, verlässt die Herrlichkeit des Herrn den Tempel und Jerusalem und das Land verlässt Israel. Die dachten immer, der Herr ist unter uns, weil wir haben ja den Tempel und da ist die Schechina und der Herr ist gegenwärtig. Aber aufgrund des Ungehorsams hat dann Gott sein Volk verlassen, später dann. Aber im Prinzip, Gott möchte uns nahe sein. Und das ist ein Zeugnis für die Menschen, die Jesus nicht kennen, wenn man merkt, hier sind Menschen, die Gott kennen, denen Gott nahe ist. Ich selber kann von meinem eigenen Leben erzählen, als ich noch Atheist war. Und ich war im Urlaub und mit einem Freund zusammen und das war im Ausland und da plötzlich lernten wir ein paar Deutsche kennen, die waren auch mit uns dort in dieser Stadt und die erzählten von ihrem Glauben, sie sprachen von Gott und sie sprachen von Jesus Christus. Ich selber war damals Atheist und ich war strenger Atheist, ich war total überzeugt. Also das war schon richtig radikal von mir. Und dann lernte ich diese Christen kennen, Jona hieß der eine, Rebekka hieß die andere. Also ein junger Mann, eine junge Frau und die erzählten so von Gott, dass ich mich gewundert habe. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube zwar nicht an Gott, dass es ihn gibt, aber was ich nicht bestreiten kann, ist, dass diese Menschen leben, als ob es ihn geben würde. Das war also ein lebendiges Zeugnis. Die haben mir dann so ein kleines Heftchen geschenkt mit Bibelversen, haben die unterstrichen, das musst du lesen und das musst du lesen. Ich hatte von Tut und Blasen keine Ahnung, aber eins habe ich gemerkt, also wenn es Gott wirklich gibt und diese Menschen lebten mir das vor, dann wäre das doch das größte Versäumnis, wenn du ihn nicht kennen würdest. Und das war für mich sozusagen der Anfang von einem Weg zum Glauben an Jesus Christus. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber kann ich nicht vergessen, die haben von Gott geredet, als ob es ihn geben würde. Also Gottes Wort vorleben, um andere Menschen auch zu Jesus zu führen. Der letzte Punkt, Gottes Wort hören und Gottes Wort weitergeben. Und da geht es darum, die nachfolgende Generation zu unterweisen. Vers 9. Nur nimm dich in Acht und achte sehr auf deine Seele, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben. Und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden, alle Tage deines Lebens. Was haben denn die Augen gesehen? Naja, also Gottes große Macht, also beim Auszug aus Ägypten, die es damals als Kinder erlebt haben, 40 Jahre später war das dann ja schon etwas länger her, oder die großen Geschehnisse am Horeb, wo dann der Bundesschluss geschah und andere Dinge mehr. Und so kann man in der Vergangenheit seines Glaubenslebens kann man Erfahrungen mit Gott gemacht haben, aber es kommt das Traurige, man kann sie mit der Zeit vergessen. Siegfried, das war sehr schön, diese Erfahrung, die du erzählt hast, ne, mit deiner Gebetserhörung, mit dem Schlüssel, ne, das hält doch unseren Glauben wach und munter. Ne, dass wir merken, wir haben mit Gott eine Erfahrung gemacht. Ne. Das ist eine schöne Geschichte. Ihr seht hier dieses Blümchen hier, das ist ein Vergissmeinnicht. Und die Gefahr für uns Christen ist, dass wir die Dinge vergessen können und dass dann auch der lebendige Glaube irgendwann aus unserer Mitte immer mehr verschwindet und immer mehr verkrustet und steif wird, anstelle lebendig bleibt. Und jetzt kommt ein Punkt hier hinein, den die Bibel uns deutlich macht. Gehen wir mal zurück. Nimm dich in Acht, dass du die Dinge nicht vergisst, die du gesehen hast und die du erlebt hast, und tue sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. Gibt es ja immer die Generation, die ältere Generation, die mittelalterliche Generation, die junge Generation, die ganz kleine Generation. Und es bleibt immer ein Auftrag, damals schon, aber auch heute in der Gemeinde, dass wir die nachfolgende Generation unterweisen, dass wir ihnen von unseren Erfahrungen mit Gott erzählen und später auch, dass wir ihnen das Wort Gottes lehren. Tue sie deinen Kindeskindern und Kindern kund. Also, liebe Eltern oder die Eltern, die ihr werdet, ja, ihr habt Kinder, denen dürft ihr und denen sollt ihr die Erfahrungen, die ihr mit Gott und mit Jesus gemacht habt, erzählen. Ob das eine kleine Erfahrung ist, eine große Erfahrung, die Bekehrungserfahrung oder wie man schwierige Entscheidungen im Leben getroffen hat und wie man die Gemeinde gefunden hat, in der man dann zu Hause. Also soll die Erfahrungen, die man mit Jesus gemacht hat, soll man den Kindeskindern erzählen. Natürlich soll man das auch in der Kinderstunde machen. Aber es gibt eine häusliche Verantwortung und es gibt eine gemeindliche Verantwortung. Und Vers 10, an dem Tag, an dem du vor dem Herrn, deinem Gott, am Horeb standest, das ist schon dann fast 40 Jahre her gewesen, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, dass sie meine Worte hören, ich lasse, die sie lernen sollen, um mich zu fürchten, all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben und sie ihre Kinder lehren sollen. Also hier haben wir nochmal den Lehrauftrag. Und deswegen ist das Wissen über den Herrn und die Erfahrung mit ihm und seine Worte und seine Ordnungen, seine Orientierung, die sollen wir weitergeben an die nachfolgende Generation. Deswegen gibt es in der Gemeinde Sonntagsschule und muss es geben. Und Teenkreis oder Jugendstunde. Deswegen machen Eltern mit ihren Kindern am Bett Andacht und erzählen ihnen biblische Geschichten. Wir haben damals viel mit Ringbüchern von KEB unseren Kindern, also Missionarsgeschichten, biblische Geschichten. Immer wieder, nach einer Weile kamen die dann wieder und dann haben wir, oder auch aus der Kinderbibel von Anne de Vries, Sonntagsschule. Also wir haben einen Auftrag an den Kindern und ihnen den guten Samen ins Herz zu sehen, damit sie den Herrn kennenlernen und damit sozusagen die nachfolgende Generation das Evangelium weiterträgt und dass der Glaube lebendig bleibt. Das ist also der Punkt Weitergeben. Jetzt fassen wir nochmal zusammen. 5. Mose 4, Vers 1 bis 10. Gottes Wort hören. Drei Dinge sollen wir, also nur hören, würde nicht reichen, sondern wir wollen nicht nur etwas wissen, sondern wir wollen etwas tun. Das erste ist, wir sollen Gottes Wort bewahren, indem wir nichts hinzufügen. Keine falsch verstandene Verengung, dass wir Gebote erklären, die nicht in der Bibel stehen und die als Dogmen hinstellen. Wir sollen also nichts hinzufügen und nichts davon tun, nichts wegnehmen, nichts für ungültig erklären, weder gesetzlich sein noch liberal. Wir sollen Gottes Wort vorleben, indem wir ein Zeugnis für die Nichtchristen sind, die uns sehr genau beobachten. Deswegen sind wir bewusst und leben auch bewusst und versuchen, das, was wir erkannt haben von der Schrift, auch im Leben umzusetzen. Und der dritte Punkt, wir sollen Gottes Wort hören und an die nachfolgende Generation, an die Kinder, an die kleinen und kleinsten und größeren Kinder weitergeben, damit auch sie Jesus kennenlernen und mit ihm lernen zu leben. Diese drei Dinge, Gottes Wort hören und bewahren, vorleben, weitergeben. Das wollte ich uns heute mitgeben.